Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Kennen Sie Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder gehören Sie vielleicht selbst zu dieser Sorte Mensch, die laut Wikipedia eine leidenschaftliche Beziehung zu einem Fanobjekt hat und die in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Ressourcen wie Zeit und/oder Geld investieren? Fans interessieren sich brennend für Stars, für Fußball oder Autos. Sie führen erbitterte Diskussionen darüber, ob ihr Lieblingsdetektiv Sherlock Holmes nun in Cambridge oder in Oxford studiert hat. Oder sie erforschen streng wissenschaftlich das Leben von Donald Duck in Entenhausen. Kurzum, der Kosmos der Fans ist groß und bunt und wir treten jetzt ein in die wunderbare Welt der Karl-May-Filmfreunde. Zu diesen Freunden gehört mein früherer Kameramann Joachim Giel, mit dem ich einmal für das ZDF einen Film über Winnetou und die Mescalero-Apachen realisiert habe. In einer früheren blauen Stunde erzählte er von seinen Anfängen als Fan. Kurzer Rückblick.
Ja, ich war als Kind zum ersten Mal in einem Farbfilm. Zur damaligen Zeit war ja im Prinzip die ganze Medienwelt noch schwarz-weiß. Also man hat schwarz-weiß fotografiert. Es gab zwar Fernsehen, aber die natürlich auch nur in schwarz-weiß. Und als ich dann das erste Mal im Schatz im Silbersee war, war das für mich der erste Farbfilm. Und der hat einem regelrecht vom Hocker gehauen. Diese riesige Leinwand, die einem als Kind noch viel größer vorkam als nachher als Erwachsener. Und diese wunderbaren Landschaften, diese bizarren Schluchten, hat mich vollkommen fasziniert. Ich habe das Kino lieben gelernt.
Wie alt warst du denn damals?
Also ich war zur damaligen Zeit noch 7 Jahre und man hätte eigentlich noch gar nicht ins Kino gedurft. Aber mein Großvater kannte den Kinobesitzer. Und nach dem sonntaglichen Spaziergang mit den Eltern sind wir am Kino vorbeigekommen. Und mein Großvater war selbst Karl May Literaturleser. Und auf Bitten und Betteln hat er mit dem Kinobesitzer gesprochen und da durfte ich rein. Obwohl das Kino ausverkauft war, habe ich dann auf so einem Klappstühlchen neben den Reihen sitzen dürfen.
Also du warst 7 Jahre alt und warst hin und weg.
Genau.
Der Film hatte ja eine ungeheure Wirkung auf dich, das hast du ja schon gesagt. Und mir hast du gesagt, dass du danach wusstest, was du werden wolltest.
Nach diesem Film wusste ich nicht schon, was ich werden wollte. Das war mir noch unklar. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, dass jemand zu Besuch war und da fragt sie mich, was willst du denn werden? Und ich dachte nur an den Film und habe einfach spontan gesagt, Indianer.
Indianer ist Joachim nun nicht geworden, aber seine Liebe zum Kino hatte Auswirkungen. Er wurde Kameramann. Karl-May-Filmfreund ist er bis heute und hat gerade ein Fantreffen in seiner Heimatstadt Seligenstadt organisiert. Zu diesem Treffen war ich eingeladen und hatte vorausschauend meinen Rekorder mitgenommen, um ganz journalistisch das Wer, wie, wo, was, wann und warum zu erkunden. Und hier folgt meine Story in 7 Kapiteln. Zur Einstimmung natürlich die unsterbliche Winnetou-Melodie von Martin Böttcher. Kapitel 1 – Faszination. Andreas Schumann. Wann hattest du denn dein Erweckungserlebnis?
Es ist tatsächlich ein Erweckungserlebnis gewesen. Man wird es nicht glauben. Ich komme aus den 9 Bundesländern, aus der ehemaligen DDR. Wir waren im Jahre 1981 mit einem Sonderpassierschein im Winterurlaub im Harz, ganz weit oben in den Bergen, in Schirke. Und dort oben konnte man wunderbar das ZDF empfangen. Und Weihnachten 1981 liefen Karl-May-Filme im ZDF. Und wir kamen vom Rodeln und ich war schon immer als kleines Kind, ich war dann 9, ne? Also als kleines Kind war ich auch schon immer interessiert an Indianergeschichten. Das war natürlich interessant, eine bunte Welt. Und wir kommen vom Rodeln und da lief ein Karl-May-Film im Fernsehen. Und ich war erstmal fasziniert von den Actionsequenzen, ja, und dann kam Indianer und dann kamen ja, die Weißen und dann kam irgendwann eine Dampflokomotive angerauscht und die fuhr in den Saloon. Und ich bin selber Eisenbahnerkind, meine Eltern beide bei der Bahn und ich war natürlich als Hobby, ja, hatte man natürlich das Hobby des Vaters, Eisenbahn. Und dann kam die Dampflok und für mich war der Erweckungsmoment tatsächlich der, als die Dampflok durch den Saloon fuhr und dann die Apachen kamen im Anschluss, war mein Hobby Eisenbahn vergessen. Das war wirklich ein, also mit dem Einschlag der Dampflok in den Saloon im Film war sozusagen das alte Hobby da passé und das neue Hobby war geboren. Ja. Und dann kam die Musik von Martin Böttcher und das hat nochmal für mich so das Empfinden, wie man einen Abenteuerfilm wahrnimmt, nochmal komplett verändert. Und das war wirklich ein Erweckungsmoment. Ja.
Und wer war dein Held? Winnetou oder Old Shatterhand oder beide?
Ja, ich glaube, als Kind ist natürlich das Exotische das Faszinierende und man möchte natürlich, wenn man blond ist, schwarze Haare haben, also war es im Endeffekt der Winnetou. Ja? Ich glaube schon, aber klar, jetzt im Alter, wenn man das dann ein bisschen besser reflektiert, und zumal ich auch beim Film arbeite, hat man natürlich heute einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Ja. Aber wir betrachten das ja alle hier mit einem zwinkernden Auge, ja, weil es sind ja Kinderfilme, denen wir jetzt schon 40, 50 Jahre nachrennen, ja, und das ist dann schon ja, eine lustige Sache. Aber nein, damals war es der Winnetou, aber ich würde jetzt heute nicht mehr sagen, dass ich Per Bries-Fan wäre oder so. Also ich verehre jetzt weder seine schauspielerischen Fähigkeiten noch sonst irgendetwas, aber er hat die Rolle so ausgefüllt, dass er ihr ein Gesicht gegeben hat, was ganz unmissverständlich Winnetou war. Aber für mich tatsächlich komplett getrennt ist von dem Winnetou im Buch. Ich habe, wenn ich Kamei lese, einen anderen Winnetou im Kopf. Und das ist erstaunlich, ne?
Wie sieht denn der andere Winnetou aus?
Der andere Winnetou sieht tatsächlich ein bisschen so aus, wie ihn Kamei beschrieben hat. Mit diesem Bronzehauch, ne? Fast römische Züge. Es gibt ja da so eine Beschreibung. Und es gibt eine Büste, die im Kamei-Museum in Radebeul steht, die damals ja auch irgendein Künstler nach den Vorgaben Kameis angefertigt hat. Und das ist für mich, das ist eine Bronzebüste, witzigerweise. Und da hat man auch so diesen Hauch natürlich in die Haut. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Also er sieht wirklich eher aus wie weniger dieses, ja, dieses Indigene, sondern eher wie ein neutraler Held. Ja. Aber er ist anders auf jeden Fall. Ja. Er ist nicht Per Bries. Ja. Er sieht anders aus für mich. Weil Kamei beschreibt ihn auch mit einer anderen Haartracht. Ja. Während unser Per Bries ja dieses Stirnband hat, was man aber nur benutzt hat, um vorne zu kaschieren, dass die Perücke ja irgendwo auf einer Gage aufsetzt und angeknüpft ist, ne, hat man ja diese Stirnbänder verwendet in den Filmen. Und der Kamei Winnetou hatte die Haare zu einem Schopf hochgebunden und hinten dann in einem langen bis zum Popo reichenden schwarzen Wall gleitet das Haar ja nach unten. Ja, und so stelle ich mir einen Winnetou vor.
Du bist aber trotzdem damit klargekommen, dass der Film Winnetou eben nicht so wie dein Winnetou aussah, wie du ihn dir vorgestellt hast.
Ich muss ja noch einschränkend sagen, 1981 war ja noch die Zeit, in der DDR Karl May noch gar nicht rehabilitiert war. Er war ja lange Zeit unerwünscht, auch die Filme wurden ja nicht gezeigt. Und das ging erst 1982 los, also nachdem ich im ZDF, im Westfernsehen sozusagen, den ersten Winnetou-Film gesehen habe, kam im Sommer dann das erste Kamei-Buch in der DDR auf den Markt, nach 40 Jahren Abstinenz oder irgendwie so. Und dann kam ab 1983 auch die Rialto-Kamei-Filme ins DDR-Kino. Und da war ich 10, 11, 12, ja, so in dem Alter und hatte dann eine komplette Kamei-Film-Kinowelle in der DDR, komplett zeitlich verzögert. Und das ist auch der Grund, warum ja alle anderen Kamei-Fans hier bei diesem Treffen, wo wir jetzt hier gerade sind, in der Seligenstadt, viel älter sind. Ja, es ist eine ganz andere Generation. Ich bin sozusagen der Nachzügler, der aber 20 Jahre zeitverzögert in der DDR dasselbe erlebt hat. Und es war eine Offenbarung, die Musik, die Landschaften und auch die Sehnsucht nach der Welt. Und als ostdeutsches Kind war ja natürlich auch klar, dass ich niemals dorthin kommen würde, ja, nach Jugoslawien und nach Amerika oder wo auch immer hin. Und darum hat es für mich immer diese Faszination und Anziehungskraft ausgeübt. Und darum bin ich auch heute immer noch so total dankbar, wenn ich allein nur nach Kroatien fahren darf. Weil es ist etwas, was in der Kindheit für mich ganz klar war, dass ich dort nie hinkommen kann. Und heute kann ich da als freier Mensch hinfahren.
Gerhard Schröter, was hat Sie denn da besonders fasziniert? Also der kleine Junge, der Sie war.
Das ist ja eine Frage, die man sich selber oft stellt. Wahrscheinlich in dem Alter, pubertäres Alter, denke mal so in dem Zeitraum, haben viele ähnliche Erfahrungen. Und das ist ein schönes Hobby.
Wie oft haben Sie denn die Filme gesehen insgesamt?
Sehr oft. Aber man muss sagen, dass man sie immer nach anderen Gesichtspunkten gesehen hat. Da gab es mal eine Phase, da hat man sich nur auf diese tolle Landschaft konzentriert, hat versucht, das einzufangen. Zum anderen hat man dann mal die Filme gesehen, hat ja nur auf die Musik geachtet, mal nur auf bestimmte Szenen, wo Pferde eingesetzt waren, nur auf bestimmte Szenen, weil man bestimmte Leute wieder erkennen wollte und in der Komparserie oder bei den Nebendarstellern. Mal waren es die Kostüme, weil die Kostüme haben mich persönlich sehr beschäftigt, um zu sehen, wie ist die Wiederverwertung. Also Kostüme wurden umgearbeitet. Im nächsten Film hatte irgendwelche Kleidung ein ganz anderer Schauspieler an, wurde anders eingesetzt. Und das macht Spaß. Das sind so kleine Spielchen, die man dann eben rund um den Film und die Ausstrahlung. Und das Spannende ist eben, dass es andere gibt, die genauso denken und mit denen man sich darüber unterhalten kann und man sich entsprechend sogar ergänzen kann. Ist nie langweilig.
Stefan Stich. Und was hat Ihnen denn nun besonders gut gefallen an den Karl-May-Filmen? Sind Sie Winnetou-Fan oder eher Old Shatterhand-Fan? Oder warum haben Sie die Filme so gerne angeguckt?
Die Filme habe ich gerne angeguckt, weil eigentlich weder das eine noch das andere. Also es war eigentlich schon, sag mal, diese Verbindung, das Eingestehen, füreinander da zu sein und halt eben diese bedingungslose Freundschaft. Das war halt schon sehr, sehr beeindruckend.
Christian Hees, gibt es denn Szenen in den Filmen, die Sie immer wieder sehr stark berühren?
Ja, da gibt es ganz besonders eine Szene. Ich glaube, das ergeht aber wahrscheinlich allen so. Und zwar ist es die Szene, in der Winnetou angeschossen wird und schwer verletzt, kurz vor dem Tod, mit seinem Nebenring nochmal sein Leben Revue passieren lässt. Und das hat man eigentlich relativ technisch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Man hat also Ausschnitte aus Winnetou erster Teil, Winnetou zweiter Teil und auch Winnetou dritter Teil verwendet. Und vom Zusammenschnitt her, muss ich sagen, ist das für mich immer noch heute mit 53 Jahren eine sehr hochdramatische Szene. Und muss ich sagen, kommen mir auch nochmal die Tränen, wenn ich es sehe, auch wenn ich es zum 10. Mal sehe.
Stefan von der Heiden.
Die Schnittwechsel des Films zwischen da kommen die Guten, da reiten die Bösen, auch wirklich kongenial von Böttcher mit den Musiken hinterlegt ist und die Stimmungen transportiert werden. Und da muss ich sagen, ja, das reißt einen immer noch mit. Also bei solchen Sachen habe ich nah am Wasser gebaut, doch. Man kriegt Gänsehaut.
Kapitel 2. Fans. Stefan von der Heiden. Wie bist du denn jetzt zu den Fans gekommen?
Indem ich als wie viele Millionen andere Deutsche Mitglied im ADAC bin. Und da 2002 kriegte man immer noch dieses monatliche Magazin zugeschickt und da prangte plötzlich Pierre Bries auf dem Titel eines ADAC Motorweltmagazins. Und da habe ich gedacht, will der alte Mann jetzt noch anfangen, Rallye zu fahren oder was macht das da drauf? Nein, der ADAC hat ja auch eine riesen Reiseabteilung. Und da stand drin, die bieten eine Reise zu den Drehorten der Karl-May-Filme an. 14 Tage. Und ich weiß noch, ich saß, kam von der Arbeit nach Hause, blickte da rein, las das und habe spontan zu meiner Frau gesagt, du, ich weiß, du kannst damit nichts anfangen. Wir haben, glaube ich, noch seit Ewigkeiten keinen getrennten Urlaub gemacht. Aber das buche ich morgen. Ich will endlich dahin, wo die Filme gedreht wurden und mir das angucken. Ja, und dann kam es, dass in Jugoslawien wir nicht nur einen örtlichen Reisebegleiter hatten, sondern einen Drehort-Experten. Und das war der ZDF-Kameramann Joachim Giel.
Christian Hees.
Viele haben ja ihre persönliche eigene Leidenschaft. Die einen sammeln halt Postkarten, die anderen insbesondere Filmplakate. Manche interessieren sich für die Drehorte, gehen bis ins allerkleinste Detail, um nur den Drehort eines Zwischenschnitts zu finden. Und für mich sind es halt die Schauspieler. Ich bin jetzt nicht fixiert darauf, auf die großen Namen, auf Pierre Bries, Götz George. Mich interessiert auch, was ist denn eigentlich mit den anderen passiert, mit den jugoslawischen Schauspielern, mit den Kaskadeuren. Und das ist eigentlich so mein Faible. Und diese Kaskadeure, die haben mich immer interessiert, weil das waren so die Highlights, die spannenden Szenen, die jeder noch in Erinnerung hat, wenn die Cowboys, die Indianer, die Banditen schießen und dann plötzlich jemand aus dem Sattel fällt, in den Staub fällt, wo jeder denkt, oh, das ist aber doch eine ganz schmerzhafte Angelegenheit. Und ich habe mir dann einfach mal gedacht, einfach pragmatisch gedacht, als ich in Zagreb war, in der Hauptstadt, ich gehe jetzt mal ins Postamt und kaufe mir ein Telefonbuch. Und dann nehme ich das Telefonbuch mit nach Hause und zu Hause blätter ich dann einfach durch und suche mir die Namen raus von den jugoslawischen Darstellern, Kaskadeuren, die damals in den Filmen mitgespielt haben. Und so habe ich halt das Telefonbuch abtelefoniert.
Und wie viele haben Sie dann letztendlich kennengelernt?
Ich glaube, es waren so 8 bis 10. Und ich war, also es war dann am Ende so weit, dass wir Silvester bei Getz auf der Ranch waren mit 5 Kaskadeuren und dort gefeiert haben. Also das war wirklich so ein ganz, ganz...
richtig, ja, richtig Mühe gegeben.
Ja, das war also wirklich so ein richtig tolles Erlebnis, muss ich sagen.
Stefan Stich.
Der absolute Wahnsinn war ja die Berliner. Die Berliner hatten 2019 hatten sie eigentlich ein mehr öffentliches Karl-May-Treffen gemacht. Und dann haben sie natürlich wahnsinnig, also das ist unglaublich, die haben ja Originalkostüme von den Filmen haben sie organisiert. Und da gab es ja eine riesen Ausstellung mit so einem speziellen Anlass. Und da kam dann der Sohn vom Lex Barker, aus dem Shatterhand, kam dann bezüglich extra auf Berlin und hat dann auch so eine Rede gehalten. Das war nicht so. Also das ist natürlich etwas, das gibt es normalerweise nicht. Und dann noch eben die Verbundenheit mit unseren Karl-May-Freunden dann. Die machen ja wahnsinnig viel. Die haben ja immer wieder, gibt es ja solche Hintergrundinformationen von den Filmen. Und eben der Joachim Gitt ist ja, er war ja immer dabei.
Joachim Gitt, damals Kameraassistent.
Und das war dann so, wenn ich ein Bild gezeigt habe, wo ich nicht wusste, wo es ist, dann haben die mir gesagt, wo es ist. Die wussten es immer ganz genau. Das war da und da und das war da und da. Irgendwie war es mir immer ein bisschen peinlich, weil einer hat mal gesagt, Achim, da hast du gestanden, Achim, da hast du gestanden. Das ist der Andreas. Und so bin ich also mit reingerutscht und dann haben wir uns also gemütliche Abende gehabt und haben dann zweimal im Jahr immer eine Veranstaltung gehabt mit Ehrengästen, haben wir dann viele Leute da gehabt, zum Beispiel auch Uschi Glas und so weiter, Mario Adolf. Also wir haben dann das so ein bisschen aufgemotzt. Und das hat viel Spaß gemacht und man hatte was zu tun und man war mit Freunden und mit wirklich lieben Freunden, die alle ganz toll sind. Es macht einen Riesenspaß und man hat was zu tun.
Eberhard Junkersdorf. Wenn Sie heute bei den Fans sind und zu den Treffen vielleicht noch weitergehen, was macht Ihnen da besonders Spaß? Was haben Sie davon?
Naja, das ist schon zu sehen, die Freude, dass es Leute gibt, die mit einer solchen Freude Empathie bei einer Geschichte sind, die ich zum Teil nicht verstehen kann. Ja? Wenn ich denen zum Beispiel ein Foto zeige und dann sagen sie genau, ja, der Stein liegt da und es ist gedreht für den Film und das war gegen Mittag, ja, weil die Sonne hochsteht, weil ich die Schatten sehe, das wissen die alles.
Eindrucksvoll.
Ja, eindrucksvoll.
Kapitel 3 – Dreharbeiten. Für einen Karl-May-Filmfan gibt es kaum etwas Schöneres, als Menschen zu treffen, die dabei waren, die bei Dreharbeiten eine Funktion hatten und davon erzählen können. Einer, der dabei war, ist Eberhard Junkersdorf. Weit mehr als 50 Filme hat er in seinem abenteuerlichen Produzentenleben hergestellt, darunter die Oscar-prämierte Blechtrommel. Ab Winnetou 2 war er als Aufnahmeleiter tätig. Und haben Sie noch Erinnerungen daran, an die Dreharbeiten?
Ja, natürlich habe ich Erinnerungen an die Dreharbeiten. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die mal passierte. Irgendwann kamen die Kaskadeure zu mir und es war noch eine Szene zu drehen. Und die haben gesagt, wir streiken. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnt ihr doch nicht machen. Ich habe auch in der kurzen Zeit auch Kroatisch gelernt. Ich konnte mich mit denen unterhalten. Und dann habe ich gesagt, das könnt ihr doch nicht machen und wir könnt uns hier doch nicht so hängen lassen. Doch, wir kriegen so wenig Geld. Also das war nicht zu ändern und der Regisseur, ich glaube es war Reindl oder war es Fora, ich weiß es nicht mehr so genau, weil ich zu viele andere Filme doch gemacht habe, dass man da gewisse Dinge verdrängt. Und es war eine Szene, wo Winnetou von einem Abhang an einem Seil runtersteigt, um irgendjemand, der am Marterpfahl steht, zu befreien. Und dann habe ich gesagt, naja, er war jetzt stehen und diese Szene sollte unbedingt noch, um den ganzen Komplex da abzuschließen, gemacht werden. Und ich habe gesagt, naja gut, wenn es keiner macht, dann mache ich es. Daraufhin haben sie mir dann also das Winnetou-Kostüm und die Perücke aufgesetzt. Und dann habe ich noch mal gefragt, wie habt ihr mich denn da abgesichert, wenn ich da an dem Seil hin? Zeigt mir doch das bitte. Und dann haben die Leute, die Sicherheit sahen, haben mir gezeigt, dass sie das Seil um einen kleinen Baum gelegt hatten. Ich habe gesagt, ja, hoffentlich reißt der Baum nicht aus. Ja? Und dann habe ich das gemacht und das war für mich auch überraschend, weil ich habe mich dann nur abgestoßen und an dem Seil dann abgelassen. Aber die kleinen Steine, die fielen mir dann alle natürlich hinterher. Ja? Und, aber es ist im Film und es hat den Tag gerettet damals.
Da haben Sie einen Stunt gemacht, Donnerwetter.
Da habe ich einen Stunt gemacht. Und noch einmal erinnere ich mich, habe ich den Pierre Brice herausgefordert. Ich kannte überhaupt nicht reiten. Er konnte reiten, aber es war nicht also der Riesenprofi. Und da habe ich gesagt, du, ich wette mit dir, dass ich mit schneller mit dem Pferd bin als du. Und dann habe ich mit den Kaskadeuren gesprochen, mit denen ich, weil ich mich mit denen unterhalten konnte. Und dann habe ich zu denen gesagt, du, ich mache jetzt hier eine Wette mit dem Pferd, wer schneller mit dem Pferd ist. Und was muss ich denn dann machen? Ich habe überhaupt, ich glaube, das zweite Mal auf dem Pferd gesessen. Und dann haben sie mir das schnellste Pferd gegeben und haben gesagt, die Zügel brauchst du nur dem Pferd rechts und links hinter die Ohren haben, was denn geht der ab. Und so war es auch. Und ich kam als Erster. Das sind die kleinen Geschichten, die einem auch dann Spaß gemacht haben beim Drehen. Ich weiß nicht mal, wie wir damals an die Drehorte gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch mal mit Leuten unterhalten. Wir hatten ja kein GPS. Man musste fahren und hat sich das auf der Karte vorher angeguckt. Und ganz selten, ich glaube ein einziges Mal ist es passiert, dass ein Schauspieler von einem Fahrer nicht an den Drehort gebracht worden ist. Aber wir sind alle morgens losgefahren und kamen pünktlich an. Und haben, ja, das waren ja unglaubliche Arbeitszeiten, die wir da geleistet haben. Ja, weil ich erinnere mich, dass wir manchmal morgens, wenn es große Indianerszenen waren, dass wir morgens um 5 Uhr die Indianer geschminkt haben mit einer Sprühdose, ja, dass die nicht so als Bleichgesichter durchgingen.
Und noch einer, der dabei war. Joachim Gitt, damals Kameraassistent.
Für uns war das Arbeit. Ich hatte auch zu der damaligen Zeit, nachdem die Karl-May-Filme zu Ende waren, war vorbei. Und dann kam 2012, haben wir eine Einladung bekommen, dass ich und meine Frau zu einem Treffen in Berlin im Hollywood Media Hotel Karl May und ich würde da sehr viele alte Kollegen wieder treffen. Da sind wir hingegangen. Man kann sich das heutzutage nicht mehr vorstellen, wie das zu der damaligen Zeit war. Das ist eben das,
erzählen Sie.
Ja, es ist zum Beispiel, wenn wir mit dem Auto nach Berlin gefahren sind, dann waren wir eher da, als die dienten Flugzeuge gekommen sind. Wenn wir nämlich am Montag, Dienstag, Mittwoch losgefahren sind, waren wir in 2-3 Tagen in Berlin, aber das Flugzeug ging nur einmal in der Woche, also nur am Wochenende. Das heißt, sie mussten warten, wir waren früher in Berlin. Und so gab es so viele Geschichten. Und dann gab es damals, man darf es nicht vergessen, in Jugoslawien gab es damals nur die Küstenstraße. Im Landesinneren war was anderes. Es gab von Zagreb, Belgrad eine Autobahn, aber wir waren ja an der Küste. Da gab es also nur diese sogenannte Küstenstraße. Ein kleiner Spaß auch. Wir hatten erst einen VW-Bus. Die alten VW-Bus zu der damaligen Zeit hatten 1200er Motor. Also man ist da gemütlich die runtergeduldet. Und dann haben wir bei VW uns einen Bus bestellt, nach eigenen Wünschen. Der hatte dann einen 1500er Motor und hatte auf dem Dach oben ausgebaut, dass man oben auch stehen konnte, um zu filmen und so weiter. Und als wir mit dem Bus dann die Küstenstraße runtergerauscht sind, da haben uns an den Tankstellen die Privatleute mal gefragt, was haben Sie denn für ein Auto? Weil wir immer schneller waren als die PKWs. Unabhängig davon, die Küstenstraße war auch nicht ganz einfach. Wir kannten sie ja im Laufe der Jahre. Es gab viele Kurven, wo es steil runterging und ans Meer. Und da lag auch hinten wieder mal ein Auto drin. Also so ist es nicht. Und wenn man kann auch passieren, dass man einen Eselkarren auf dem Weg hatte. Und auch Geröll. Dass wenn so ein Berg hängen, kamen dann die Steine runter. Also es war schon nicht ganz so einfach, aber es war toll. Ganz toll war es.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und bei uns geht es heute um Fankultur. Kapitel 4. Wissen und Sammeln, obwohl das fast das Gleiche ist. Andreas Schumann gilt als das Superhirn. Und von Joachim Gitt habe ich gerade gehört, du bist der Edelfan.
Inwiefern?
Er hat gesagt, du weißt alles.
Naja, ich glaube vieles, aber auch nicht alles.
Wie oft hast du die Filme denn gesehen? Also gib mal so eine Zahl vor. Paar Mal, Dutzende Male, 100 Mal.
Also ich weiß noch, als damals der erste Kamai-Film, der im Land der DDR ins Kino kam, war im März 1983 der Film Old Shorehand. Und das war ein Film, der in der Reihe der Kamai-Filme, der Rialto, im Endeffekt schon am absteigenden Ast war. Das war also einer der späteren Filme, der in westdeutschen Kinos damals schon einen Abschwung darstellte. Der kam aber in der DDR als erster ins Kino und es war ein sensationeller Erfolg. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Also als wir da zum Kino kamen, der Vorplatz war voller Menschen. Da gab es Vorstellungen um 12, um 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr und vormittags um 10 noch für die Schichtarbeiter. Es war unvorstellbar. Ich habe sowas als Kind nie erlebt gehabt, ja. Und das Publikum war da, die DDR-Bürger hatten diese Sehnsucht danach, ja. Und ich habe diesen Old Shorehand-Film, weiß ich noch, damals als Kind fünfmal im Kino gesehen. Und da haben alle in meiner Klasse gesagt, die haben noch nie in dem Leben jemanden gekannt, der einen Film fünfmal geschaut hat, ja. Und heute muss ich sagen, klar, ich habe dann später, damals schon als Kind, ab 1983, 82, 83, angefangen mit dem alten Tonbandgerät den Ton vom Fernsehen aufzunehmen. Später habe ich dann vom Bildschirm die Szenen abfotografiert. Klar, später hatte man dann irgendwann DVDs. Und ich würde heute behaupten, das ist wirklich fast Bild für Bild analysiert. Also ich kenne die Filme so dermaßen aus. Also ich bin immer noch textsicher komplett. Also ich kenne die auswendig, wirklich. Und früher als Kind konnte ich die sogar von der Rhythmik her auswendig. Ich konnte das Wort wirklich mit dem richtigen Timing sprechen. Das hat sich heute natürlich ein bisschen verändert, aber ich bin da schon noch textsicher komplett. Und als wir jetzt hier, die Kamai-Fans Berlin, diesen Bildband gemacht haben vor 2 Jahren über den Schatz im Silbersee, allein in dem Zusammenhang habe ich diesen Schatz im Silbersee bestimmt noch 100 oder 200 Mal gesehen. Natürlich in Ausschnitten, ja, also darum ist es ganz schwer zu beziffern, aber ich denke, ich habe in Teilen oder teilweise auch vollständig diese Filme 100 Male gesehen, ja, also und ohne müde zu werden, bis heute.
Oh, Chapeau.
Ja, aber ich glaube, es geht allen anderen hier in der Runde auch so, ja.
Respekt.
Doch, ich
und
glaube,
gibt es bei all dem etwas, was du noch erforschen möchtest?
Ja, es gibt natürlich, das sind natürlich so Insider-Gags, ja. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die wir bis heute nicht rausgefunden haben. Ja, da gibt es zum Beispiel in Winnetou 3, das hat auch der Gerhard, das ist auch so ein leidenschaftliches Forschungsthema. Es gibt in Winnetou 3 eine Szene, wo sich Winnetou und Old Shatterhand in einer wunderschönen Berglandschaft am Nugget-Ziel, am Goldberg der Apachen, an den Gräbern von Winnetous Vater und Schwester wieder treffen. Ja, in Winnetou 1 sind beide erschossen worden und man weiß aus dem Kamai-Buch, sie wurden dort abgelegt, man hat Steinhaufen über ihnen errichtet. Und diese Steinhaufen haben sich im dritten Winnetou-Teil, im Film Winnetou dritter Teil, 2 Jahre später tatsächlich materialisiert. Man sieht sie, die beiden Bluesbrüder begrüßen sich. Und es ist ein ungeklärtes Geheimnis, ob diese Steinhaufen aus Stein waren oder aus Pappmaché. Natürlich werden sie aus Pappmaché gewesen sein, aber es ist bis heute kein Dreharbeitenfoto aufgefunden worden, auf dem man mal die Gräber von hinten sieht. Weil wahrscheinlich waren die hohl und einfach nur eine Pappmaché-Attrappe, ja. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was uns seit Jahren schon umtreibt, ja, und wir haben es bis heute nicht rausgefunden. Es ist albern, ich weiß, aber es ist tatsächlich das Unerforschte.
Für einen Forscher, für einen wahren Forscher ist nichts albern.
Absolut entscheidend, ja, genau.
Stefan von der Heyden hatte sich auf seiner ersten Reise nach Kroatien mit Joachim Gil angefreundet. Und das hatte Konsequenzen.
Und wann immer Joachim meine Kinder heute trifft, wird er nicht müde zu sagen, wegen mir erbt ihr irgendwann mal viel weniger. Weil ich damals dann angefangen habe, wirklich zu sammeln und habe heute zum Thema Karl-May-Filme eine sehr, sehr große Sammlung.
Was ist dein Prunkstück?
Das sind um die 30 Originalkostüme, die ich nicht alleine nur habe, Freunde von mir in Berlin, wir sind 5 momentan, sind die KMFF, die Karl-May-Filmfreunde. Und wir haben seit Jahren mit wirklich zum Teil wissenschaftlicher Akribie, Archive, Kostümfundusse durchsucht und die Sachen wieder aufgetrieben, die es noch gibt. Und bewahren die, stellen die Museen zur Verfügung für Ausstellungen, zeigen die in Fankreisen. Also nicht, um es im stillen Kämmerlein zu horten, sondern um es anderen zugänglich zu machen und die Hintergründe, wie die Filme entstanden sind, zu erforschen.
Und wie viele Exponate habt ihr insgesamt mittlerweile?
An Originalen aus den Filmen, also Kostüme, Kostümteile, Waffen wie Messer oder Tomahawks, Kisten. Also ich würde mal sagen, das dürfte irgendwo in der Größenordnung so zwischen 100 und 150 Teilen sein.
Und wo sind die? In einem Lager?
Nein,
bei jemandem zu Hause?
Das ist zwischen uns aufgeteilt und wird entsprechend verwahrt. Wir gehen jetzt nicht hin und haben eigene Lagerräume oder ein überdimensioniertes Bankschließfach oder so, in dem das ist. Nein, die Sachen müssen zum Teil auch gepflegt werden. Also Leder altert und droht steif zu werden. Das heißt, wir haben einen engen Draht zur Berliner Theaterkunst. Das ist bis heute Deutschlands größter Kostümfundus, den es seit 1907 schon gibt. Und von Zeit zu Zeit gehen die Sachen auch dorthin, weil sie dann gereinigt oder desinfiziert werden müssen. Oder bei den Lederhosen von Lex Barker, nach 50 Jahren sind dann irgendwann die Nähte mal hinüber. Und bevor die Hose auseinanderfällt, muss sie dann neu genäht werden. Und das lassen wir natürlich machen, weil wir wollen die Sachen eben erhalten und für die Zukunft bewahren.
Und ihr seid immer noch auf der Suche oder auf der Jagd nach neuen Trouvaillen, nach neuen
Objekten? Ja, natürlich, weil zum Teil dann lernt man Darsteller aus Jugoslawien kennen, ob die als Schauspieler, als Komparsen oder als Kaskadeure, wie es damals hieß, heute sagt man Stuntman, gearbeitet haben. Dann kriegt man Hinweise, da könnte noch was sein oder hier. Es taucht immer mal wieder was auf, überraschenderweise. Und das muss nicht Originalrequisiten sein, das kann auch Fotos sein, das können Produktionsunterlagen sein, die wieder auftauchen, Schriftwechsel, die damit im Zusammenhang stehen. Und daraus kommen zum Teil ganz interessante Erkenntnisse raus. Das Schönste an der Sammlung sind aber gar nicht die materiellen Sachen oder seltene Plakate aus Südafrika, aus Japan, weil die Filme sind ja weltweit gelaufen, was die wenigsten wissen. Das Schönste am Hobby sind eigentlich die Freundschaften, die darüber entstanden sind. Und das gilt, vielleicht ist das ein passender Vergleich, wenn man im Sportverein ist, hat man ein Einzugsgebiet von 20, 50 Kilometern, wo alle Leute herkommen. Bei unserem Hobby ist es nicht nur deutschlandweit, sondern sehr international. Wenn wir uns in Ex-Jugoslawien an den Drehorten treffen, haben wir zum Teil Leute aus 10, 15 verschiedenen Nationalitäten dort. Und da sind über die Jahre ganz, ganz viele Freundschaften entstanden. Und das ist eigentlich das wirklich Bereichernde an dem ganzen Hobby.
Und sammelt ihr immer noch? Also ist das etwas, was nie aufhört, wenn man einmal angefangen hat zu sammeln, dass man dann kein Ende findet?
Ja, das Spannende daran ist, werde ich häufig gefragt, Moment, die Filme sind doch 50, 60 Jahre alt, da gibt es doch nichts Neues mehr. Doch, gibt es. Ich habe angefangen, bin durch Europa gereist und habe verschiedene nationale Filmarchive mir angeguckt. Und dabei stellt man dann fest, dass für den Auslandseinsatz der Filme zum Teil völlig andere Fotos benutzt wurden als für den nationalen Einsatz. Also tauchen jetzt plötzlich Bilder auf, die wir alle noch nicht gesehen haben. Oder die Rialto als Hersteller, zu der wir einen sehr guten Draht haben, hat uns dann vor 3-4 Jahren ermöglicht, mal ihr Archiv aufzuräumen und das Bilderarchiv zu digitalisieren. Und da ist man natürlich auf einen Fundus an Tausenden von Fotos gestoßen, die niemand bisher gesehen hat, die so das Making-of nachvollziehen lassen. Heute ist es normal, wenn ein Kinofilm veröffentlicht wird, dass man auch parallel mit dem zweiten Kamerateam ein Making-of produziert. Aber das gilt frühestens seit den 90er Jahren. Alles, was vorher entstanden ist, hat es sowas nie gegeben. Und über die Standfotos kann man beispielsweise, was wir dann in Form eines Buches auch gemacht haben, mal rekapitulieren, wie in den 60er Jahren ein Film produziert wurde. Wie er entstand, was hinter den Kulissen lief, die Schauspieler am Set mit Maske, mit Requisite, mit Proben, mit allem den Stuntleuten. Und das ist eine spannende Geschichte, wenn man aus einer Zeit, die längst vergangen ist, dann plötzlich wieder, ich sag mal, den Alltag und eben den Blick hinter die Kulissen generieren kann.
Und ihr macht das nicht nur für euch Fans, sondern ihr erfreut damit auch die Öffentlichkeit, also andere, die sich dafür interessieren.
Ja, Das ist ein klarer Grundsatz von uns, dass wir das nicht machen, um uns selbst an uns zu berauschen oder an dem, was wir auftreiben, sondern wie hier in Seligenstadt jetzt, wir veranstalten Treffen, wir kriegen Anfragen von Museen aus unterschiedlichster Richtung. Beispielsweise kam aus Dresden vor 2 Jahren die Anfrage vom Deutschen Hygienemuseum, wo man jetzt erstmal überhaupt nicht dran kommt. Da fand eine Ausstellung zum Thema Freundschaft statt. Freundschaft zwischen Staaten, wo Staatsgeschenke ausgestellt wurden. Freundschaft im Sinne von Brieffreundschaft, wie hat sich das entwickelt? Wie manifestiert sich Freundschaft? Und da kommt ganz schnell die Frage, kam dann, er meint, die größte Freundschaft ist doch sowas wie Blutsbrüderschaft. Habt ihr was dazu? Habt ihr die Messer, mit denen in den Filmen diese Szene gemacht wurde? Sagten, ja, ein Original und ein Replikat, beziehungsweise baugleich, wo wir nicht genau wissen, ob es das war, was dann im Film verwendet wurde, aber haben wir. Und die passenden Messerscheiden dazu. Und dann wurde das mit einem Filmfoto im Museum, das ging nachher auch noch auf Wanderausstellungen in verschiedene andere Städte, dann dokumentiert als ein bildhafter Beleg für das große Bild Freundschaft, in dem Fall Blutsbrüderschaft.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht's heute um die Karl-May-Filmfreunde. Es folgt Kapitel 5, Kulturgut. Inzwischen ist auch dem Letzten klar geworden, dass Karl-May-Filme zum Kulturgut gehören und die Fans als seine echten Bewahrer angesehen werden müssen. Gerade hatten sie im kleinen Seligenstadt der Kino mit glänzenden Augen Winnetou 1 angesehen. Frage an Eberhard Junkersdorf, wie war's?
Wenn Sie die Karl-May-Filme heute sehen, 60 Jahre später so ungefähr, wie wirken die auf Sie?
Ja, er ist beeindruckend. Er ist beeindruckend. Es gibt viele Dinge über den Film zu sagen, sehr viele positive Schauspieler. Mir hat zum Beispiel dieser unglaubliche Einsatz von Mario Adorf in dem Film imponiert. Ja. Ansonsten, die Geschichte ist gut aufgebaut und es ist natürlich auch erstaunlich nach solch einer langen Zeit, dass der dann trotz tatsächlich immer noch Gefühle erregt und auch zum Teil begeistert.
Ist es das erste Mal nach langer, langer Zeit, dass Sie den Film wiedergesehen haben?
Ja, ich glaube, ich habe ihn in der Premiere gesehen und seitdem nicht mehr.
Ist er in Ihren Augen noch zeitgemäß oder veraltet? Wie würden Sie das klassifizieren?
Ja, man würde im Schnitt was anders machen. Das sind Sachen, die würde ich anders heute schneiden. Aber technisch würde man auch verschiedene Dinge anders machen. Aber ich glaube, ansonsten emotional und auch was die Spannung angeht, ist er absolut heute noch tauglich.
Er hat ja durchaus etwas Märchenhaftes und manchmal muss man auch lachen über die Naivität, wie die Geschichte erzählt ist. Aber das spielt alles keine Rolle. Dafür sind andere Dinge einfach überwältigend. Also zu denen gehört für mich der geniale Anfang. Winnetou vor dieser Bergkulisse und dazu die Musik von Martin Böttcher. Ich finde das genial.
Ja, ich finde es auch sehr gut gelöst. Aber man muss, um diese Frage zu beantworten, muss man sich auch in die Zuschauer versetzen, die vielleicht mit 15 Jahren, als der Film, der ist gemacht worden, 62, und die 15 Jahre alt waren und die 12 Jahre alt waren, die haben natürlich ein ganz anderes Gefühl. Heute, mit der neuen Technik, die man sieht, 4K, die Art und Weise, wie Filme geschnitten sind, da hat er immer noch Bestand.
Das war damals schon was ganz Tolles.
Das war ganz was Tolles. Das war eine große Action und für einen deutschen Film herausragend, was geliefert war. Ob es die Lokomotive ist, die da durch den Schuppen fährt und der Gedanke, dass man eine neue Schiene legt und all diese Geschichten und dann die Spannung, die gut gegen böse und von der man bis zum Schluss nicht ganz genau absehen kann, wie geht es denn aus. Und natürlich, der Böse muss dran glauben. Und mein Freund Mario Adorf hat jahrelang noch darunter gelitten, dass er Chochi erschossen hat. Aber ich werde ihm heute berichten, dass ihm verziehen worden ist.
Sie sind Gründungsmitglied gewesen der Murnau-Stiftung, die sich ja in Wiesbaden befindet. Also es geht Ihnen um das Filmerbe und Sie wollen das Filmerbe bewahren. Wie ist es eigentlich, die Winnetou-Filme, also die Karl-May-Filme, gehören die auch mittlerweile zum deutschen Filmerbe?
Ja, aus meiner Sicht ja. Und ich habe auch schon mit dem jetzt den Eigentümer, mit dem Sohn von Horst Wendland geredet, dass er auch diese Filme digitalisieren lässt. Und weil man kann technisch sehr viel machen. Und das gibt auch, glaube ich, diesem Film, was die technische Qualität angeht, auch mal einen großen Ruck und nach vorne.
Zwar ist der Bürgermeister von Seligenstadt, Dr. Daniel Bastian, kein großer Karl-May-Kenner, aber er ließ es sich nicht nehmen, die Fans ins Rathaus einzuladen und dem Oscar-Preisträger Eberhard Junkersdorf eine besondere Ehre zuteilwerden zu lassen. Jetzt findet ja hier in Seligenstadt das große Karl-May-Filmfest-Fantreffen statt. Mhm. Wie finden Sie das? Freuen Sie sich darüber?
Ja, sehr. Also das kam natürlich... Oder der Kontakt jetzt hier, dass wir heute auch hier so die eine oder andere Veranstaltung und Treffen gemacht haben über den Joachim Giel, den ich schon viele Jahre kenne, der ja lange Jahre beim ZDF gearbeitet hat. Und er hat mir vor rund 2 Monaten gesagt, dass das Treffen in diesem Jahr nicht in Berlin, sondern hier in Seligenstadt stattfindet. Und wir haben dann darüber gesprochen, was können wir machen, um ja auch den vielen tollen Leuten, den Prominenten noch ein bisschen was extra zu bieten. Und ich finde das toll. Ich glaube, unsere Stadt bietet sich dazu an, auch gerade über so ein Wochenende den Leuten was zu zeigen, auch wirklich was Interessantes. Kultur, schön essen gehen, schöne Termine, sich wohlzufühlen, das glaube ich passt zu Seligenstadt und deshalb freue ich mich. Ich glaube, habe jetzt schon die eine oder andere Stimme gehört, dass die Leute nicht das letzte Mal da waren und das wird mich natürlich sehr freuen.
Der Produzent Eberhard Junkersdorf ist auch Teilnehmer des diesjährigen Fantreffens und insofern haben Sie einen Oscar-Preisträger hier zu Gast auch.
Ja, also das ist natürlich, sagen wir mal, eine besondere Überraschung gewesen, weil in Seligenstadt durchaus schon viele prominente Personen gewesen sind, die sich auch ins Goldene Buch der Stadt eingetragen haben. Viele aus dem politischen Bereich, aber vor 10 Jahren zum Beispiel auch der Dalai Lama. Aber er ist in der Tat der erste Oscar-Preisträger, den wir hier begrüßen dürfen. Das ist schon was Besonderes. Gut, so viele deutsche Oscar-Preisträger haben wir ja auch nicht, muss man sagen. Und insoweit ist es schon eine besondere Ehre. Hat sich heute ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Und es freut mich sehr, hab mich sehr nett mit ihm unterhalten. Das war eine ganz tolle Begegnung.
Herr Bastian, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und weil es so schön war, ist schon ein Filmfest für nächstes Jahr in Planung. Kapitel 6. Heiße Eisen. Karl-May-Filme heute anzusehen, kann ein reines Vergnügen sein. Aber auch Anlass, sich mit zeitgeschichtlichen und aktuellen gesellschaftspolitischen Themen zu befassen. Identitätspolitik etwa oder Tierschutz. Hier ein paar Aspekte. Andreas Schumann, der alles über die Karl-May-Filme weiß, kommt aus der DDR. Dort waren die Filme unerwünscht. Welche Begründung gab es dafür?
Oh Gott, da müssen wir natürlich ein bisschen in der Geschichte kramen. Also ich glaube, Karl May, weil er wurde ja in der Nazi-Zeit teilweise verfremdet. Die Bücher wurden ja teilweise bearbeitet. Man hat ja dann dem Old Shatterhand auch Worte in den Mund gelegt. Es wurde ja reingeschrieben in die Karl-May-Bücher, dass er über Mischehen zwischen verschiedenen Rassen, ja, das Wort Rasse allein ist ja heute, die Menschheit ist eine Rasse, die Menschheit. Ja. Und damals hat man ja mit den Rassengesetzen da ganz andere Unterschiede gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass Karl May so beliebt war, ja, und dass aber auch wirklich diese Passagen reingetragen wurden in der Nazi-Zeit in die Bücher, dadurch waren die einfach schon mal sehr negativ notiert irgendwo. Oder wie sagt man? Ja, also es gab auf jeden Fall keine Unterstützer. Und als dann in der DDR im Osten der ganze Kulturbetrieb komplett neu aufgezogen wurde, sind ja viel mehr Exilanten zurückgekommen, die linke Positionen hatten. Und man hat dann doch die literarische Qualität von anderen Schriftstellern mehr nach vorne gehoben und hat dann gesagt, aber Karl May, das ist nicht wert, das mangelhaft vorhandene Papier für so etwas zu bedrucken. Ja? Und das heißt, Kamei wurde dann irgendwie in den 50er Jahren schon komplett aus dem Programm genommen, wurde nicht mehr gedruckt und war so ein bisschen unerwünscht. Und man hatte dann, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre tatsächlich eine sogar höchstamtlich von Erich Honecker abgesegnete Rehabilitation eingekurbelt. Es gab dann, wie gesagt, Neuauflagen, da hat man aber auf ganz alte Kamei-Texte zurückgegriffen, hat die auch ein bisschen bearbeitet, hat da auch wieder religiöse Passagen und geschichtsrevisorische Passagen rausgenommen, um das halt so ein bisschen zu vereinfachen. Und hat dann in dem Zusammenhang aber irgendwie festgestellt, dass ja das Thema, ich will nochmal das Wort Indianerfilm, ja, oder auch Kamei-Film, mit dem exotischen Hintergrund USA, Amerika immer noch von Interesse ist. Und die Bücher waren vergriffen in 0, nix. Man ist da ganz schwer rangekommen. Und dann kam im Fernsehen zu Weihnachten 82 tatsächlich die Kamei-Filme, die ich ein Jahr vorher schon im ZDF gesehen hatte. Und ab dem Moment war ich komplett dabei.
Gerhard Schröter. Wenn ich den Namen Ilchi sage, was fällt Ihnen dazu ein?
Naja, das ist das Pferd von dem guten Winnetou, so wie er beschrieben ist, so von der Farbe her und von dem, was ein Pferd eben darstellen muss, um von einem Indianerhäuptling geritten zu werden. So wie er filmisch auch gut eingesetzt war, zumindest immer in der ganzen Winnetou-Reihe.
Sie haben ja mit Pferden zu tun. Gucken Sie auch manchmal die Filme an unter diesem Gesichtspunkt?
Ja, aber das ist ein ganz Wunderpunkt, wenn ich ehrlich sein soll. Denn man hatte in den 60er Jahren nicht die Sensibilität, wie man sie heute hat, wenn es um die Behandlung und um Tiere im Film mitspielen zu lassen oder wie man die Pferde behandelte. Das sind also Szenen bei, die man heute gar nicht mehr so drehen könnte, weil der Tierschutz oder das Wohl des Pferdes in diesem Falle oder der Pferde, die da eingesetzt sind, doch ganz höheren Stellenwert hat. Aber die Einstellung zu den Tieren oder zu den Pferden damals, die waren auch noch, ich sage mal, nicht mal in Deutschland, sondern da in Jugoslawien, aus heutiger Sicht für mich grenzwertig.
Wie sind die denn damals mit den Pferden umgegangen?
Naja, es gibt ja Pferde, die speziell als Filmtiere ausgebildet sind, die sich auf Kommando hinlegen, die irgendwelche Kunststückchen machen. Aber die gezeigten Stürze der Pferde in den Szenen, die wurden schon, nicht ganz so pferde- und tierfreundlich praktiziert. Und das ist eine Technik oder eine Art und Weise, wie man die Pferde da zu Fall gebracht hat, die man eben heute nicht mehr akzeptieren kann und darf.
Das heißt, man hat den Pferden ein Leid zugefügt?
Naja, zumindest bin ich fest der Meinung, dass die das nicht unbedingt gerne gemacht haben. Und das ist ja immer, wenn man mit Tieren arbeitet oder wenn man mit Tieren Sport treibt, genau zu erkennen, wo ist der Punkt, wo man ein Miteinander spürt, wo man auch merkt, dass das Tier, dass das Pferd, das, ich sag mal, gerne, in Anführungsstrichen, miterledigt. Und wo sind Grenzen, nicht? Wo man spüren muss, als Verantwortlicher, wo ist das Pferd jetzt so gefordert, dass es eben, nicht mehr mitarbeiten sollte. Und das sind Leistungen, die eben auch einem Pferd oder Verhaltensweisen, die einem Pferd ja nicht zuzusprechen sind.
Ist damit gemeint, dass bei Verfolgungsszenen, also dass die Pferde stürzen beispielsweise, meinen Sie solche Szenen oder wovon sprechen Sie?
Ja, solche Szenen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, Pferde filmisch zu Fall bringen zu lassen. Aber es gibt, wenn das fachmännisch und wenn das sorgfältig vorbereitet ist, mag das irgendwo noch zu akzeptieren sein. Aber es gibt Szenen in Filmen, wo man sich fragt, wenn die irgendwie von hohen Klippen runtergestoßen werden oder von hohen Klippen ins Wasser springen müssen oder von irgendwelchen Türmen zu Wasser gelassen werden. Also das sind einfach Verhaltensweisen gegenüber dem Pferd oder der Tiere, die man nicht akzeptieren kann. Oder die in eine heute Handlung, so wie man sensibilisiert über Tierschutz und Verhalten gegenüber den Tieren, einfach nicht mehr arbeiten darf.
Sie sind Pferdeflüsterer. Bezeichnen Sie sich selbst als solchen?
Naja, ich bin Berufsreiter oder Berufsreiter gewesen. Ich habe also über meine ganzen Berufsjahre eben mit der Ausbildung von Pferden und Sportpferden zu tun gehabt und habe dann natürlich einen Einblick und eine Übersicht, wie, naja, was man machen kann, was man tunlich sein lassen sollte. Und in der Ausbildung von Pferden muss man auch immer Grenzen erkennen. In der Förderung, das ist wie mit in der Kindererziehung. Man muss immer sehen, wie weit lässt sich ein Kind fördern und wo sind dem Kind Grenzen gesetzt. Man kann nicht einem zum Abitur und ins Hochschulstudium zwingen, wenn er das nicht will oder ich sag mal nicht bringt. Und so ist das, ich sag mal, im Vergleich zu Pferden auch. Man muss immer fein ausloten, fördern, ja, und immer spüren, wo ist die Grenze, wo ist noch mehr rauszuholen oder wo kann man noch mehr aus dem Pferd machen und wo ist eine Grenze, wo man sagt, nee, also alles, was jetzt noch käme, ist eine Überforderung und eine Überforderung ist immer eine Verletzung des Tierschutzes.
Stefan von der Heiden.
Wir müssen noch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich Karl May wollte ja der roten Rasse ein Denkmal setzen und hat ihren Untergang befürchtet. Er sprach von den Indianern. Das war lange ein gebräuchliches Wort. Heute ist der Zeitgeist so, heute soll man nicht mehr von Indianern sprechen, von der roten Rasse schon gar nicht. Also wie empfindest du diese zeitgeistige Diskussion? Was kannst du uns darüber sagen?
Ich habe Verständnis einerseits dafür, sehe aber auch erhebliche Gefahren dabei, nämlich abhängig davon, wie man umgeht und mit welchem Duktus man in dieser Frage argumentiert. Man muss berücksichtigen, Karl Mays Vorlagen sind in den 1880er bis frühen 20. Jahrhundert geschrieben worden. Und ich weigere mich, historische Texte mit heutiger Sichtweise sofort zu behandeln. Das ist, finde ich, mit Vorsicht zu genießen, so ein Ansatz.
Erzähl doch mal bitte von Erfahrungen, die du schon gemacht hast, wo es schon vorauseilenden Gehorsam gibt, dass man sich nach dem Zeitgeist richtet oder nach Shitstorms in den sozialen Medien.
Das hatten wir ja dieses Jahr vor wenigen Monaten, dass die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin in einer politischen Rede auf dem Parteitag den Begriff Indianerhäuptling benutzte und einen wirklichen Shitstorm erlitt danach, weil man ihr vorwarf, eben rassistische Terminologie zu benutzen. Da kann man eine lange und breite Diskussion drüber führen, die aber aus meiner Sicht insofern zu weit geht, weil egal, wer den Begriff Indianer beispielsweise benutzt und diesem Vorwurf ausgesetzt wird, da urteilen Menschen über andere Menschen, die sie gar nicht kennen, durch ein Schlagwort und es findet eine Vorverurteilung statt, die ich in diesem Maße eindeutig nicht nachvollziehen kann und auch als sehr gefährlich ansehe. Das hat zur Konsequenz, dass beispielsweise bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg, Alexander Klavs spielt als renommierter Schauspieler dort den Winnetou, jetzt schon entschieden hat, dass er, wenn er in Segeberg wieder spielt, sich demnächst nicht mehr schminken lässt. Stichwort Blackfacing und Ähnliches. Das wird keinen enormen Schaden der Sache beifügen, aber ich frage mich, die Aufgabe des Schauspielers ist es, sich in eine Rolle zu versetzen. Und wenn wir dann sagen, ja, aber man darf nicht rot geschminkt sein, wenn man einen Indianerhäuptling spielt, oder dann, wo fängt man mit dieser Richtung an und wo vor allen Dingen hört man auf? Jetzt übertrieben gesagt, es kann ja nicht sein, dass dann ein verurteilter Mörder nur einen Mörder spielen kann. Also ich finde, wir übertreiben es da mit der Political Correctness ein ganzes Stück.
Ist die aktuelle Empörung eine Mode?
Ich würde sie als solche bezeichnen. Das Problem ist aber nicht nur die Mode, sondern dass wirklich da ein ideologischer Kampf draus zu werden droht oder es in Teilen schon ist. Und wir haben im Land, weiß Gott, drängendere Probleme, als uns über Veränderungen in der Sprache oder über die Frage zu streiten, ob der Begriff Indianer, nebenbei gesagt, es gibt auch den Begriff Indien in verschiedensten Funktionen, auch in den USA nach wie vor, auch als Ämtername von öffentlichen Einrichtungen, wenn sich ein Native American über den Begriff beschwert, dann habe ich da vollstes Verständnis und würde sofort sagen, ja, das muss man respektieren und sich entsprechend anpassen. Wenn sich Deutsche über einen Begriff aufregen, wo sie nicht mal wissen, ob er im Ursprungsland wirklich so negativ wahrgenommen wird, dann finde ich das überzogen.
Kapitel 7 – Träume werden wahr. Joachim Giel hatte durch die Karl-May-Filme, die er als kleiner Junge sehen durfte, die Liebe zum Kino entdeckt. Auch Andreas Schumann, das Superhirn, kann so eine Geschichte erzählen.
Ich arbeite beim Film und wie kam der Karl-May-Fan Andreas Schumann dazu, auch ein Karl-May-Film-Winnetou-Filmschaffender zu werden? Ja? Es war dann so, dass es gibt ja diese Fan-Treffen. Ja? Das eine, was wir jetzt heute hier gerade erleben, ist ja nur eine Fortsetzung von anderen Treffen, die ja in anderen Rahmen, in anderen Konstellationen stattgefunden haben. Und es gab 1998 ein Fan-Treffen mit den Wendlands in Radebeul. Und es war wirklich der Höhepunkt dieser ganzen Karl-May-Fan-Hysterie. Und Horst Wendland war da, der große Produzent. Und im Laufe dieser Veranstaltung bin ich irgendwann zu ihm hin und er war dann wirklich auch sehr redselig und er hat sich wirklich feiern lassen, auch von uns allen. Und ich sagte zu ihm, na wissen Sie, ich studiere BWL und ich weiß nicht, was ich in meinem Leben machen soll. Ich will eigentlich zum Film. Kann man das? Und hat er dann so in seiner Berliner Schnauze gesagt, ja wissen Sie was, da gehen Sie mal da rüber zum Willi Egger, zu meinem Herstellungsleiter, war, der macht da so Seminare. Ja? Und der kann Ihnen dann erzählen, wie man zum Film kommt. So. Und dann bin ich zum Willi Egger gegangen und das war auch ein Filmschaffender aus den alten 60er Jahre, Karl-May-Filmzeiten. Und der war Herstellungsleiter, hat unter anderem auch diese Loriot- und Otto-Filme gemacht. Und der hat ein Seminar in Berlin veranstaltet, das hieß Von der Idee zur Nullkopie. Und hat in einem sehr gerafften Dreitageskurs erklärt, wie man einen Film macht. Und dann bin ich zur Uni zurück und habe gesagt, gut, BWL, wunderbar, ich mache das jetzt zu Ende. Ja, ich gehe auch nicht zur Bank, ich werde auch nicht Versicherungsvertreter oder irgendwas. Ich gehe zum Film. Und das habe ich noch wirklich umgesetzt. Das war ein langer Weg. Ich bin über die kaufmännische Schiene natürlich rein, weil ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe und bin dann Filmgeschäftsführer geworden. Das ist sozusagen beim Film derjenige, der ja alles berechnet, ja, der die Kosten verwaltet, Bankgagen und alles sowas. Und hatte sehr viel Glück, bin dann schon im dritten Film mit nach Afrika gegangen, Nirgendwo in Afrika, also ein berühmter Film, der auch einen Oscar gewonnen hat später. Also ich habe ganz viel Glück gehabt, war in Italien, in Thailand, in China. Also ich habe großes Glück gehabt und war dann halt in so einer Gruppe drin, wo man dann gern mitgenommen wurde und habe in der ganzen Welt Filme gedreht. Und 2015 kam die große Chance mit der Redback Filmproduktion, mit denen ich schon über Jahre Filme gemacht habe, dass ein Winnetou-Projekt mit RTL 2015 realisiert wurde. So. Und unabhängig davon, wie das Resultat jetzt geworden ist. Ja, es gibt da große Diskussionen, ob diese Filme nun schlechter oder besser oder vollkommen unwürdig sind. Aber ich war für 4 Monate in Kroatien und wir haben einen Winnetou-Dreiteiler gedreht und ich war Tag und Nacht auf Strom, ja, also ich war wirklich Adrenalin, das hat übergekocht. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der überhaupt noch gelacht hat, weil es war ein harter Job, ja. Aber ich bin sozusagen über mein Hobby zum absoluten Lebenstraum gekommen. So mit Mitte 40 war ich dann Controller im Kaufmännischen und war 4 Monate in Kroatien und danach auch noch ein paar Monate in Deutschland für Innenaufnahmen. Ein echter Karl-May-Film, Winnetou-Schaffender und hab also sozusagen 50 Jahre später erlebt, wie es damals war. Ja.
So viel also zum Ausflug nach Seligenstadt in die wunderbare Welt der Karl-May-Filmfans. Die Sendung können Sie nachhören in einer erweiterten Fassung auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak, selbstverständlich mit Martin Böttchers Musik, der Old Shatterhand-Melodie.